Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Eine Sendung mit der Frage, ob eine Kirche Bankenkritiker Unterschlupf bieten darf. Und mit einem Bundesratspäckchen. Drinnen sind die Folgen, wenn ein Ständerat nicht Bundesrat wählen darf. Die Geschichte vom ersten abgewählten Bundesrat und als drittes noch Tote Ruhe von Willy Richard. Mein Name ist Matthias Baumer. Die reformierte Kirche St. Jakob in Zürich nimmt die Gruppe von Banken- und Kapitalismuskritikern auf, die 4 Wochen lang in der Stadt kampiert hat. Die einen loben preisen die Offenheit, andere verteufeln sie. Nimmt da die Kirche St. Jakob falsche Partei? Oder nimmt sie nur ihre Aufgabe wahr, wenn sie vor ihrer Tür dem Zeltlager der Occupy-Bewegung einen Platz gibt? Nicole Marti.
Die Kernaufgabe der reformierten Kirche sei es vielleicht nicht, sagt Verena Mühlenthaler, Pfarrerin vom St. Jakob. Ganz eine wichtige Aufgabe sei es aber schon.
Wenn ich zum Beispiel an die Propheten denke, die sind regelmässig auftreten und haben alles, was nicht gut ist, angeklagt, haben oft die derben Worte, die mächtigen Könige, die Reichen angeklagt, die sich auf Kosten der Armen bereichern. Und das Stück weit macht das ja auch die Occupy-Bewegung, wo eben genau auch den Finger herleitet, überall dort, wo es Missstände gibt.
Der Michel Müller, Kirchenratspräsident und damit oberster Reformierter vom Kanton Zürich, ist da eher skeptisch. Die zentrale Aufgabe der Kirche sei so eine Zeltstadt sicher nicht.
Zeigeln ist, dass man sich mit einer konkrete Bewegung natürlich verbindet. Und da ist halt ein Rechtsrisiko dahinter, wo man nicht weiss, wie entwickelt sich die weiter und so. Hingegen, was es sicher verleiden mag, ist das Thema, das einen beschäftigt. Das Thema nach sozialer Gerechtigkeit, nach Ungleichgewicht weltweit im Finanzsystem, Arm und Reich. Das sind Themen, die uns als Kirche im Kern beschäftigen. Oder? Nur die Form, die ist sicher, das ist das Heikle dran.
Den Inhalt der Bewegung unterstützen, ja. Handfest Asyl bieten, aber nein, findet Michel Müller. Und gerade von Anfang an den Platz bis im Januar zur Verfügung stellen, das hätte er nicht gemacht.
Man muss die Bewegung auch nicht künstlich verlängern, indem sie jetzt noch bei der Kirchenasyl hat, sondern man muss sagen, wenn Zeit ist zum Aufhören, ist Zeit zum Aufhören. Das soll dann auch, für das muss man auch bereit sein.
Zeit zum Aufhören, das ist für Verena Mühlenthaler, Pfarrerin vom St. Jakob, aber nicht.
Für das, was sich die Leute einsetzen, zum Beispiel, dass der Mensch wieder mehr soll in den Mittelpunkt stehen und nicht Gewinnmaximierung, dass es darum geht, mehr zu teilen. Das sind letztlich eigentlich genau die Anliegen, die auch der Jesus umtriebt hat, wofür er sich eingesetzt hat, letztlich sein Leben dafür hingegeben hat. Also eigentlich denke ich, wenn der Jesus jetzt leben würde, dann würde er sich begeistert unter die Leute mischen.
Das sagt die Pfarrerin von der reformierten Kirche St. Jakob in Zürich, wo der Occupy-Bewegung Platz zum Sein bietet. Die Bewegung sagt, sie schätze den Ort, suche jetzt selber, aber nach einem neuen, grösseren. Der Bundesrat, der wird am 14. Dezember neu gewählt und dann gibt es ein Problem. Der Kanton Schweiz hat zwar 2 gewählte Ständeräte, aber der, der im 2. Wahlgang am 27. November durchkommt, ist Mitte Dezember noch nicht im Amt bestätigt. Und darum darf er auch nicht auf Bern den Bundesrat wählen. Ein Schweizer Ständeratssessel ist also leer. Und der Beat Vogt stellt sich vor, was das für nie gedenkte Folgen könnte haben.
An sich wäre ein leerer Sitz im nationalen Parlament ja nichts Aussergewöhnliches. Am Tag der Bundesratswahl aber ist sonst immer alles voll. Und gerade die 3 Kandidaten, die in der Schweiz noch um einen Ständeratssitz kämpfen, gerade die wären speziell gern dabei. Der Bruno Frick von der CVP, seit 20 Jahren Ständerat, also mit x-facher Bundesratswahlerfahrung. Der SVP-Mann Peter Föhn, auch er mit 16 Jahren Nationalrat, ein alter Hase auf diesem Gebiet. Und schließlich der FDPler Vincenzo Pedrazzini, als nationaler Wahlkampfleiter das Taktieren gewöhnt. Genau diese 3 Vollblutpolitiker sind also zu Statisten degradiert. Und sie müssen vielleicht zuschauen, wie es ganz knapp wird. Ja, sogar wie ihre leere Stuhl eine entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel, eine Gegenstimme fehlt und schon ist Evelyn Widmer-Schlumpf gewählt. Und dann, im Kanton Schweiz, hockt der 2. Ständerat daheim, der Ständerat, der ja eigentlich schon gewählt ist, aber eben gleich nicht mitmachen darf. Er hockt vor dem Fernseher, sieht seinen leeren Stuhl und ärgert sich, wie alles falsch rausgekommen ist. Und ab dem Anblick von dem leeren Stuhl tut sich eine Leere in seinem Kopf auf. Macht doch alles keinen Sinn. Die Politik sowieso nicht, sagt er sich und tritt zurück, bevor er angefangen hat. Und der Leersitz bleibt leer. Die Schweiz würden wieder Wahlen ausgeschrieben und bis der Kantonsrat die wieder bestätigt, sind auch die nächsten Bundesratswahlen wieder vorbei.
Vorbei ist es auch mit dem Ulrich Hochseebey. Schon lange. Er war der erste Bundesrat, der abgewählt wurde, 1854. Heuer wird der Ulrich Hochseebey 200-jährig und weil er fast vergessen gegangen ist, besinnt sich jetzt sein Heimatstädtchen Nidau wieder. Toni Koller.
Im Berner Städtchen Nidau steht seit kurzem ein Büste von Ulrich Hochseebey. Dort am Bielersee ist er als Sohn von einem Beizer aufgewachsen, ist Anwalt und Notar geworden, Oberst, Gemeindepräsident, Grossrat, Regierungsrat bis hin zum Bundesrat. Die übliche Politikerlaufbahn, würde man meinen. Aber, sagt Rolf Hollestein, der eine Biografie über einen Hochseebey geschrieben hat, hinter der Büste steht die Geschichte von einer unüblichen Persönlichkeit.
Er ist zum Beispiel einer gewesen, der Ämter nur ausgefüllt hat, weil er den Eindruck hatte, er kann ich etwas bewirken. Also weil er einer hat, weil er Präsident X oder Präsident Y werden wäre das schon nicht gewesen.
Ulrich Hochseebey, sein Ehrgeiz hat sich weniger auf die Ehre als auf sachliche Ziele ausgerichtet. Heute würde man sagen, er sei ein Macher gewesen, samt den entsprechenden unangenehmen Eigenschaften.
Er war ungeduldig gewesen, hat die Leute vor Rat getrieben, und aber nicht zuletzt sich selber vorantreiben.
So ist Ulrich Hochseebey als Freischaren-Anführer in Sonderbundskrieg gezogen und hat mitgeholfen, in kürzester Zeit die Bundesverfassung von 1848 auf die Beine zu stellen. Das qualifiziert ihn als einen der Väter der modernen Schweiz. Und 1848 ist er dann auch in Bundesrat gewählt worden. Mit dem besten Resultat von allen sieben. Kein Wunder bei dieser Aura, sagt der Hochseebey-Biograf.
Die Mischung, die er hatte, zwischen der Art des Intellektuellen und der zupackenden Art des Militärs, aber dann auch der Umsicht und der Kompromissbereitschaft von wirklichen Staatsmann, das hat ihn wohl ausgemacht. In dieser Zeit, die wichtig ist, ungefähr zwischen 1845 bis 1850, hat er diese Legierung gewissermaßen gehabt.
Später allerdings ist ein Ulrich Hochseebey sein politisches Profil unschärfer geworden. Der ursprünglich liberal-freisinnig hat sich in engem den Konservativen zugewendet. Er hat Krach bekommen mit Rivalen im Kanton Bern und bei den Bundesratswahlen 1854 hat ihn das Parlament nicht mehr wollen. Stolz, wie er war, hat er sich bei diesem Wahlgang schon gar nicht mehr blicken lassen, sondern ist gegangen jagen. Nachher ab auf Frankreich, wo er Napoleon zum General der Fremdenlegion gemacht hat. Und wie wenn das alles noch nicht filmreif genug wäre, hat Ulrich Hochseebey, als er im Alter wieder zurück an Bielersee gekommen ist, zu guter Letzt noch seine Frau erschossen. Nach offizieller Version unabsichtlich.
Seit 1890 ist er tot, der Ulrich Hochseebey. Der Bundesrat Willy Richard seit 1983 und um ihn geht es im dritten und letzten Teil des Bundesratspäckli. Seit 1983 also liegt der Willy Richard auf dem Friedhof Lutherbach im Kanton Solothurn. Und er soll das bis in alle Ewigkeit auch dürfen. Die Gemeinde hat diese Woche gesagt, dass die Totenruhe vom Bundesrat nicht wie bei allen anderen Verstorbenen nach 25 Jahren aufgehoben wird. Im Tod sind eben nicht alle gleich. Der Alex Moser ist auf dem Friedhof Lutherbach.
Das Grab von Willy Richard ist in der Mitte vom Friedhof. Dort ist der ehemalige Bundesrat zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn begraben. Es hat wenig Leute an dem späten Nachmittag. Die einzige, die ich treffe, ist Ada Godensi, die das prominente Grab natürlich kennt.
Jawohl, ich habe Freude, weil er ist etwas gewesen. Ja, ein Bundesrat, so ein kleines Dorf, kann man sagen. Und ein Bundesrat haben, das ist super.
Die Ada Godensi geht seit 20 Jahren immer wieder auf den Friedhof. Sie besucht ihren Sohn, der in den Bergen ums Leben gekommen ist. Nachher geht sie meistens noch zum Willy Richard.
Eben, es geht per Tag ein bisschen sein und ein bisschen meditieren und ein bisschen studieren. Ein bisschen, ja, jawohl, wohl. Ich komme auch immer vorbei schauen.
Es ist ein schlichter, heller Grabstein, wo ein kleines Engel drauf sitzt und aufs Grab schaut. Vor dem Grab hat es ein Bänkchen, wo die Besucher absitzen können. Der Friedhofsgärtner Mark Wirth kommt dazu. Das Bänkchen haben wir extra hergetan, sagt er. Seit 21 Jahren macht er dort in Lutherbach den Friedhof. Er hat den Willy Richard persönlich kennt. Immer wieder gibt es Leute, die wegen dem Altbundesrat auf den Friedhof kommen.
die mit ihm mal zusammengearbeitet haben, vor seiner Bundesratszeit. Freunde, Leute, die er auf dem Berg getroffen hat. Das ist sehr verschieden, wo Leute zu ihm etwas herentun, ein Blümchen oder einfach schnell einen Moment auf dem Bänkchen vis-à-vis sitzen und einen Moment seine Ruhe mit ihm geniessen auf dem Friedhof.
Bei einem normalen Grab wäre nach 25 Jahren die Zeit gekommen, wo man den Grabstein abgeräumt hätte. Nach weiteren 10 Jahren hätte man wieder etwas Neues an dieser Stelle begraben. Beim Grab von Willi Richard will die Gemeinde Lauterbach jetzt aber eben eine Ausnahme machen. Sie hat das Friedhofsreglement darum angepasst. Auch wenn es heisst, dass nach dem Tod doch alle gleich sind.
Der Willi ist gleich wie alle anderen. Es ist halt sein Name und es war sein Beruf als Magistrat, dass man ihn vielleicht mehr kennt als irgendjemand, der sonst hier seine letzte Ruhe gefunden hat.
Sagt der Friedhofsgärtner und geht weiter. Für die Leute zu Lauterbach ist das Grab von Willi Richard halt eben ein ganzes Besonderes. Und darum will man es so lassen, wie es ist. Und zwar für immer.
Regional Diagonal. Das ist die Sendung von der Regionaljournal von Radio DRS. Jetzt nehmen wir die Lupen und schauen auf Sagoin im Kanton Graubünden. Dort redet man Romanisch. Das ist eine der ureigenen Bündnersprachen. Und jetzt sollen die Gemeinden dann wählen, ob sie so eine oder Kunstsprache Romansch Grischun in ihren Schulbüchern wollen. Um Idiom oder Einheitssprache wird schier ewig gekehrt dort. Und der Silvio Lichti ist Sagoin mal ganz nachher zu der Familie Holdener, die das Romanische lebt und pflegt.
Grüezi wohl, Frau Holdener. Grüezi sagt man aber nicht,
oder?
Buonasera.
Ja. Shalom, mein Nussi. Juliana Robin, mein Gosa davon.
Also, dann gehen wir jetzt in die Küche, oder wie?
Ja, mein Nussi Cousine.
Rita Holdener, wir sitzen jetzt hier am Küchentisch. Ihre beiden Zwillinge sitzen auch neben Ihnen. Das Romanische, das ist sehr präsent bei Ihnen daheim. Also wie pflegen Sie denn die Sprache?
Also für uns ist Romanisch das Alltägliche. Also wir reden nur Romanisch daheim. Vom Weg auf der Straße trifft man romanische Leute. Man redet einfach Romanisch. Ich bin auch Romanisch aufgewachsen und das ist meine Muttersprache. In dieser Sprache tue ich überlegen und in dieser Sprache kann ich mich am besten ausdrücken.
Das heisst, Sie gehen es auch weiter Ihren Kindern? Also, ich schaue jetzt die beiden Buben an. Reden ihr auch in der Schule und so? Ist das ganz normal? Ihr reden einfach Romanisch?
Ja. Ja, wir reden nur Romanisch. In der Schule haben wir 2 Lektionen Deutsch.
Also für mich ist es vor allem eine Herzensangelegenheit. Und darum finde ich es für mich auch wichtig, dass ich überlebe. Und ich merke an mir selber oder auch in den letzten 30, 40 Jahren, vielleicht hat man nicht so darauf geachtet, ob man zwischen ihnen ein deutsches Wort gesagt hat. Und jetzt achtet man, also das weiss ich von mir selber wirklich, oder dann fragt man, wie sagt man das, gerade vor allem Buben in der Schule, ja, dass man wirklich noch immer lernt.
Das Romanische hat Mühe, also es reden immer weniger die Sprache, der Druck vom Deutschen ist auch recht gross. Wie erleben Sie den Druck von der deutschen Sprache auf das Romanische?
Also das merken wir vor allem jetzt hier im Dorf. Sind viele Familien zugezogen mit Kindern, wo ein Teil deutsch sprechend ist von den Eltern oder sogar beide. Man muss wirklich aufpassen, dass dann nachher alles ins Deutsche übergeht, weil für alles einfacher ist, ja. Machen wir es auf Deutsch, geht einfacher, verstehen gerade alle. Und dort muss man wirklich aufpassen.
Es gibt ja auch das Romansch Grischun, das man vor 30 Jahren erfunden hat, die Standardsprache. Was denken Sie von dem Romansch Grischun?
Ja, ob es eine Rettung für das Romanische ist, bezweifle ich persönlich. Es ist gut gewesen, so oft, um etwas anschreiben oder so. Aber jetzt, meine Buben haben jetzt als Erste mit dem Romansch Grischun angefangen in der Primarschule. Und die merken einfach immer mehr, dass es nicht so das ist. Es bringt mehr Unruhe und Unsicherheit für Kinder und für die Eltern. Und ja, ich finde es nicht gerade unbedingt für die Romanische.
Sagt Rita Holdener aus Sagoin. Andere Bündner sind da anderer Meinung. Das war Regional Diagonal. Diese Sendung hat Brigitte Madder gemacht. Mein Name ist Matthias Baumer.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.